Bist du schon im Winter in dem Dorf?
Ja.
Gut. Ich muss ja jetzt wissen, wie weit ich hier was.
Ohne mir zu spoilern, dass ich es abbrechen muss.
Genau.
Herzlich willkommen zu Die Bücherstaplerinnen-Podcast. Das ist der gemeinsame Podcast von mir, Valerie Wagner und Antje Tumforde. Ich freue mich, dass ich dir Antje jetzt vorstellen darf. Sie ist das Gesicht hinter dem Buchblog Das Buch zu Hause. Sie liest Gegenwartsliteratur, Fantasy, Reise-, Sach- und Kochbücher und verbloggt ihre Leseeindrücke. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Klimakrise. Beruflich ist sie Social Media Managerin und arbeitet freiberuflich als E-Tutorin und Dozentin in diesem Gebiet. Das Buchblog gibt dir die Möglichkeit, die Leidenschaften fürs Lesen und Schreiben zu kombinieren. Du findest Antje auf Instagram, Blue Sky, Mastodon und LinkedIn. Besuche Antje auf www.dasbuchzuhause.de.
Hallo auch von mir, Antje Tumforde. Ich stelle euch jetzt Valerie vor. Valerie ist Journalistin und Podcasterin. Sie podcastet und schreibt seit 2017. Außerdem teilt sie meine Leidenschaft für Bücher und fürs Lesen. Am liebsten liest sie Frauenliteratur, Sachbücher, Krimis und Thriller. Sie ist beruflich als Content Managerin unterwegs und beschäftigt sich mit Websites und Newslettern. Du findest sie auf LinkedIn, Instagram über ihre Newsletter, die du auf ihrer Website www.valerie-wagner.de abonnieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen beim Hören der aktuellen Folge.
Hallo Antje.
Hallo Valerie.
Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Auch von mir herzlich willkommen. Ja, Valerie, heute geht's in die Berge. Aber bevor wir in die Berge gehen, frage ich dich mal, was liegt denn gerade bei dir auf dem Schreibtisch oder auf dem Sofatisch oder am Bett für ein Buch?
Ach, ich habe wieder mehrere. Ich lese parallel. Also ich muss ja sagen, langsam durch unseren stetigen Austausch über Bücher und den Podcast komme ich so wieder in meinen Leserhythmus. Und es war schon immer so, dass ich Parallelleser war. Und ich habe das versucht, mir abzutrainieren. Mhm. Und seit ich mir das nicht mehr abtrainiere und nicht mehr selber verbiete, komme ich auch wieder zum Lesen, weil ich mir denke, ach, wenn ich jetzt Lust auf das habe, dann kann ich das einfach lesen, weil ich bin ja frei. Weißt du, so total bescheuert, aber manchmal muss man sich das sagen. Und ich habe ja ein Buch zugesendet bekommen, das heißt Das Mörderarchiv. Tante Frances dachte immer, dass sie eines Tages umgebracht wird. Sie hatte recht. Von Kristen Perrin. Und das ist mein persönliches Leseexemplar, eins meiner ersten Leseexemplare, die mir zugesendet wurden. Und ich mag das. Das ist so ein bisschen Agatha Christie-mäßig. Ist so ein Krimi. Und die Frage ist, wie findet man den eigenen Mörder? Und laut das, was ich bisher jetzt gelesen habe, das ist jetzt noch nicht viel, wurde da ein Archiv angelegt, sozusagen, für mögliche Täter. Das Mörderarchiv, also das ist ganz lustig. Ein Kriminalroman, ja. Genau, und dann lese ich gerade noch vom Duden Verlag ein neu erschienenes Buch. Da steht noch nicht mal der Autor auf dem Dings. Das ist jetzt auch witzig, warte mal. Peter Linden, der ist ja lustig, die drucken nicht mal den Autornamen auf dem Cover ab, also naja gut. Handbuch, stilsicher schreiben, wie sie wirkungsvolle Texte formulieren. Und das ist ein dünnes Büchle vom Duden Verlag. Und da lese ich mir Stil an, sozusagen.
Okay.
Und dann habe ich noch ein drittes auf dem Nachttisch liegen. Da habe ich mich auch ein bisschen eingedeckt, weil ich mir spontan, als wir unsere Liste gemacht haben, oder ich weiß gar nicht, als wir uns mal irgendwie, wir unterhalten uns ja immer über Bücher, aber da, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube doch, das waren ein 12 für 24 von dir, dieses Lola Bensky, oder?
Ja.
Genau. Und das lesen wir ja auch zusammen, oder ja? Ich weiß noch nicht, ob wir es, ich glaube im Buddy Read wollen wir es lesen, ne?
Ja, wir wollen es im Buddy Read lesen, weil ich suche ja immer Buddy Read Partner.
Stimmt, genau.
12 für 24.
Und ich habe mir aber jetzt mich ein bisschen eingedeckt mit Lily Brett Büchern.
Cool.
Und habe mir gedacht, dieses Jahr werde ich mich ein bisschen mehr mit dieser Autorin beschäftigen.
Okay.
Also und zwar inspiriert von dir, weil du möchtest dich ja mit Virginia Woolf beschäftigen.
Genau. Also Lily Brett ist deine Virginia Woolf sozusagen.
Genau.
Ja, das wird spannend. Also Lily Brett finde ich ja auch irgendwie sehr, sehr cool. Nicht nur irgendwie. Ich mag ihre Art zu schreiben. Die kann so schön ironisch, bissig und ja, mag ich. Ja, das hört sich gut an.
Ja. Und bei dir? Was liegt bei dir so rum?
Bei mir? Ich versuche mich ja immer zu beschränken. Also ich lese meistens nur zwei Bücher parallel. Ich lese jetzt sozusagen den Klassiker schlechthin. Den habe ich schon mal auf Englisch gelesen, aber da finde ich mein englisches Exemplar habe ich nicht wiedergefunden. Und jetzt lese ich es nochmal auf Deutsch. Frag immer erst, warum? Von Simon Sinek. Und ja, ich dachte, kann man ja nochmal lesen, kann ja nicht schaden. Ich glaube, da ist schon alles zugesagt worden zu diesem Buch, aber ich hatte einfach Bock, es nochmal zu lesen. Und momentan lese ich gerade noch Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt, von Marcel Sebastian. Und ja, er sieht das Ganze eben mal aus der soziologischen Sicht und ist sehr, sehr interessant. Also kann man jetzt nicht anders sagen. Also, ne, weil die einen, die essen wir ja, die anderen, zu denen, ja, im Grunde genommen sprechen wir denen ja quasi jegliche Gefühle und alles ab. Und das ist schon ganz spannend, das einfach mal so aus seiner Sicht zu sehen. Genau. Das hatte ich letztes Jahr, also 2023, hatte ich ja einen längeren Blogartikel zum Veganuary geschrieben. Und da war das eines der Bücher, weil ich da auch ein Interview mit ihm gelesen hatte vorher. Und seitdem habe ich so dieses Buch, dass ich das unbedingt mal lesen wollte. Ist jetzt ein bisschen schwerer. Ja, stimmt. Aber finde ich auf jeden Fall sehr lesenswert.
Gut. Interessant, da bin ich gespannt, was du erzählst, wenn du es durch hast. Dann lass uns in die Berge fahren.
Ja, genau, wir fahren in die Berge, denn das hat unser Titelheld ja auch gemacht. Magst du ein bisschen was über das Buch erzählen? Du hattest es ja vorgeschlagen und ja, also ihr müsst wissen, Valerie ist ja so bergverliebt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, ja. Das ist so eine Leidenschaft. In den Bergen geht's mir immer gut und ja, da oben kriegt man eine andere Sicht auf die Welt und da braucht man auch nicht viel, wenn man in den Bergen ist. Genau, deswegen ist es so faszinierend für mich. Ja, Acht Berge ist ein Buch, auf das ich aufmerksam geworden bin, als eine liebe Kollegin und Freundin darüber eine Rezension zum dazugehörigen Film veröffentlicht hat. Und das kann man nachlesen auf Schönste Zeit, im Schönste Zeit Magazin von Karis Stank. Da können wir dann auch den Link setzen, noch in den Shownotes. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie sie diesen Film beschrieben hat. Und da hat sie auch ein Gewinnspiel draus gemacht und konnte auch, glaube ich, drei Exemplare von diesem Buch verlosen. Und ich gewinne ja selten was, aber tatsächlich habe ich da mitgemacht, indem ich kommentiert habe, und dann habe ich das Buch gewonnen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, hey, das passt eigentlich gut in unseren Podcast, und habe das eben vorgeschlagen. Und da geht es einfach darum, es geht im Grunde um Freundschaft, und ab und zu habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wo ist mein Zuhause, ja, wo gehöre ich hin? So, ja, also die Liebe zu den Bergen ist eigentlich, also ist so vorrangig, ist der rote Faden durch die Geschichte. Es geht um eine Freundschaft von zwei Jungen und dann eben Männern. Und ich finde aber auch, dass es um die Beziehung zwischen Vater und Sohn geht. Genau, weil der Protagonist eben mit dem Vater immer in die Berge geht. Und ich möchte kurz erzählen, wo das spielt, weil das war mir sehr wichtig, weil es fallen ganz viele Begriffe, also Orte, ja, also die Dolomiten, die Drei Zinnen, der Rosengarten, der Langkofel, die Marmolata und das Dorf Grana. Genau, ich lese mal kurz 5 Sätze vor. Relativ am Anfang des Buchs. Meine Eltern waren mit Anfang 30 in die Stadt gezogen, fort aus dem ländlichen Veneto, wo meine Mutter geboren und mein Vater als Kriegsweise aufgewachsen war. Ihre ersten Berge, ihre erste große Liebe waren die Dolomiten gewesen. Sie erwähnten sie manchmal in ihren Gesprächen, als ich noch zu klein war, ihnen zu folgen, aber manche Worte ragten eindeutig heraus, weil sie sonorer, gewichtiger waren. Rosengarten, Langkofel, Tofana, Marmolata. Es genügte, dass mein Vater einen dieser Namen nannte und die Augen meiner Mutter begannen zu leuchten. Genau, und das ist so der Einstieg ins Buch. Ich will gar nicht, also ich bin, natürlich habe ich es noch nicht durch, sehr klar. Ich bin so im letzten, ja, auf Seite, ja, wie soll ich sagen, im letzten Drittel, ja, so. Und genau, find's einfach schön, wie, also es wird geschrieben aus der Sicht von Pietro, und der lernt eben diesen Bruno kennen, der halt ganz anders lebt, ja. Und ja, es nimmt mich mit. Ich habe mir noch kein abschließendes Urteil bilden können, natürlich, aber ja, es ist schon sehr beeindruckend, und ich bin auch ein bisschen in Zeitdruck, das fertig zu kriegen, weil es gibt mittlerweile den Film auf Netflix, und mein Mann scharrt schon mit den Hufen, wann wir das denn endlich mal angucken können.
Oh, oh, oh.
Ja.
Okay. Ja, da machen wir mal eine kurze Folge heute, damit du das noch schnell zu Ende lesen kannst.
Genau.
Und,
genau. Aber ja. Wie hat es denn dir gefallen? Also was hast du denn damit? Du hast es ja schon durch, glaube ich, ne?
Ich habe schon durch, genau. Mhm. Ich fand's halt total gut. Was ich sagen muss, es ist auf jeden Fall die Geschichte einer Freundschaft. Und so wie du sagst, es ist auch die Geschichte von der Beziehung von ihm zu seinem Vater. Und wer auch eine ganz wichtige Rolle hat in dem Leben von Pietro oder auch von dem Vater, ist im Grunde genommen die Mutter.
Ja, das stimmt.
Ne? Also ja. Die Mutter ist so im Grunde genommen so der Dreh- und Angelpunkt, auch für Bruno.
Mhm.
Irgendwie.
Ja, sie sorgt sich ja auch um Bruno. Also sie hat ja irgendwann das Gefühl, dass er die Schule vernachlässigt oder grundsätzlich einfach eigentlich gar kein Kind sein kann, und interveniert ja auch dann so ein bisschen, ne?
Ja, also das ist, ich fand es so völlig faszinierend. Also ein klitzekleines bisschen spoiler ich jetzt, aber das gehört zur Geschichte so ein bisschen dazu. Du hast ja gerade schon vorgelesen, ne? Also dass die beiden die Berge vermissen, die Eltern, und irgendwann sagt die Mutter dann halt, ja, also sie würde aber schon gerne so sozusagen was Eigenes haben, und dann kümmert sie sich dann halt auch darum. Und dann fahren sie jeden Sommer in den Sommerferien eben in diesen Ort. Nach mhm. Grana. Und ja, und irgendwann schleppt sie dann halt auch Bruno an, weil Pietro sagt zwar, dass er so ganz zufrieden wäre, aber ja, es passt halt irgendwie ganz gut. Also für Bruno ist die Zeit mit Pietro dann eine Möglichkeit, einfach mal Kind zu sein, ne? Und irgendwie durch einen Bach, ne, die bauen dann auch irgendwelche Dämme am Bach, ne, was man so macht als Kind halt, und klettern irgendwo und so. Und die stupst die Leute immer so ein bisschen an. Also die ist beruflich, arbeitet sie in Mailand. Ja, im Grunde genommen hilft sie Menschen, besser mit dem Leben klarzukommen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so in ihr drin. Also ist so ein bisschen auch, sie kümmert sich ja auch sehr um ihren Mann, um den manchmal in die richtige Richtung zu stupsen. Und das fand ich so völlig faszinierend. Also sie ist da schon so ein Fels in der Brandung und so ein verbindendes Element. Und diese Beziehung von Pietro zu seinem Vater, das ist einmal eine Geschichte, die ich ganz spannend finde, weil der Vater schon auch ein schweres Päckchen im Grunde genommen so mit sich durchs Leben trägt. Und ja, so ein bisschen wiederholt sich das wohl bei Bruno. Also das sind so viele, es ist so ein, man kann es schon so ein bisschen, so ein Beziehungsbuch kann man schon sagen, wie tiefe Beziehungen entstehen. Mhm. Und wie Verbindungen halten, wie die sich ändern. Das ist so in diesem Buch drin. Und natürlich diese tiefe Liebe zu den Bergen. Mhm. Also die im Grunde genommen, der Vater vererbt er ja auch. Und seine Mutter auch. Wobei seine Mutter ist jetzt nicht diejenige, die sagt, hey, lass uns jetzt alle Berge
alle 4000er
erklimmen. Ja, genau. Das ist eher so das, was der Vater
der
macht.
Vater, ja.
Und
das also steht ja auch. Das steht ja auch einmal im Buch, dass er so die Berggänger in drei Kategorien einteilt. Also so die Leute, die so unterhalb der Baumgrenze sich bewegen und halt ein bisschen wandern, ja. Dann so die Leute, die bis zur Baumgrenze gehen. Dazu zählt zum Beispiel auch die Mutter, meine ich. Die gehen bis zur Baumgrenze. Und dann gibt's halt die extremen Bergsteiger wie der Vater, der halt über die Baumgrenze hinaus und noch viel weiter darüber hinaus auf die 4000er steigt, die da in dieser Gebirgskette sich befinden. Ja.
Ja, also da gibt es später im Buch noch ganz, als Bruno ist da auch schon erwachsen, als Pietro dann auch erwachsen ist und nochmal in den Ort kommt, da möchte ich aber jetzt nicht zu viel sagen, aber da beschäftigt er sich dann auch nochmal sehr intensiv mit seinem Vater. Mhm. Und ich finde, das Buch ist auf vielen Ebenen ganz interessant. Ist natürlich so, es ist in den Bergen und ich finde, man merkt, wenn sie so da sind, also das tut ihnen gut, dieser Ort. Das ist ja auch diese Konstante. Ich hatte ja dann in der vorherigen Podcast-Folge hatte ich ja was vom Aostatal gesagt. Da zieht der Autor, hat dann später auch eine Hütte irgendwie im Aostatal. Also es gibt auch noch ein zweites Buch, was Mein Jahr in den Bergen heißt. Also wenn ihr das jetzt lest und danach sagt, boah cool, möchte ich gerne weiterlesen. Das gibt es dann auch noch, wenn ihr da Blut geleckt habt. Und
genau, der Autor heißt Paolo Cunetti, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Erschienen ist der Roman im Penguin Verlag. Und genau. Ebenso wie du sagst, Paolo Cunetti hat dann in einem Dorf gewohnt. Ich habe auch noch ein paar Interviews gefunden mit ihm. Und er ist auch selber sehr bergverliebt im Grunde. Was er halt auch, also er lässt auch diese Dinge einfließen in seine Bücher, ne? Also so ein bisschen sein Leben und seine Erfahrungen lässt er auch einfließen, autobiografisch.
Genau, das auf jeden Fall. Und ganz wichtig, aus dem Italienischen wurde das Ganze von Christiane Burkhardt übersetzt. Wollen ja auch immer mal die Übersetzer und Übersetzerinnen hier nicht vergessen, denn die tun natürlich auch ihr Übriges, dass uns die Bücher so gut gefallen, wenn
genau,
sie übersetzt wurden.
Und bei Acht Berge ist es so, dass es den Premio Strega, einen der wichtigsten italienischen Literaturpreise, gewonnen hat und als Bestseller in 40 Sprachen übersetzt wurde. Mhm. Und in Deutschland ist der Roman erstmals 2017, 2018 im Winter erschienen.
Passt auch im Winter. Also es gibt, bist du schon im Winter in dem Dorf?
Ja.
Gut.
Ja.
Ich muss ja jetzt wissen, wie weit ich hier was
ohne mir zu spoilern, dass ich es abbrechen muss.
Genau, ja. Das, ja. Also zu viel wollen wir ja auch nicht spoilern, aber ich finde, das hat was, diese Freundschaftsgeschichte, es hat wirklich viel damit zu tun, auch so mit Wurzeln schlagen. Mhm. Denn die Geschichte ist, das können wir ja auch ruhig erzählen, weil das wird eigentlich überall erzählt, wo über dieses Buch gesprochen wird, dass der Bruno verlässt ja dieses Dorf nie. Mhm. Und Pietro ist ja eher so derjenige, der so die Welt dann bereist. Ja. Also das sind zwei, wir haben im Grunde genommen sehr gegensätzliche Typen, aber wahrscheinlich kennt es ja irgendwie jeder von uns und jeder, dass ja einige, wenn ihr jetzt zum Arbeiten, zum Studieren irgendwie weggezogen seid, es gibt ja immer die, die auch da bleiben oder die, so wie ich, dann wieder zurückkehren in den Ort, in dem man aufgewachsen ist. Und um dann da zu leben, und es gibt die, die dann woanders hinziehen oder nicht sesshaft sogar werden, sondern immer mal ein paar Jahre da leben.
Ja.
Und trotzdem bleibt diese Verbindung bestehen, diese Freundschaft, obwohl man sich wahrscheinlich recht unterschiedlich entwickelt, und diese beiden, die entwickeln sich schon sehr unterschiedlich.
Ja. Aber da darf ich einmal kurz, ich habe den Trailer vom Film mitgebracht.
Mhm.
Und da können wir einmal kurz reinhören, weil da wird eigentlich ziemlich gut beschrieben, was du gerade erwähnt hast.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Freund wie Bruno finden würde.
Ciao, Pietro!
Ciao, Bruno!
Und auch nicht, dass die Freundschaft der Ort ist, mit dem man für immer verbunden ist.
Just a flash of light in the endless night, and it's gone. As long as
dort draußen ist noch mehr als nur das hier.
Mach dir keine Sorgen um mich. Dieser Berg hat mich noch nie im Stich gelassen.
Bruno! Bruno! Oh!
Ja, also ist schon emotional, ne? Durch die Musik schon alleine und die Bilder wirklich gewaltig, also richtig gut gemacht. Das ist natürlich immer so eine Sache, ein Buch zum Film zu machen.
Das stimmt. Also die Musik passt aber sehr gut zu dem Buch.
Hm, das stimmt, ja. Und ich stelle mir das auch...
Ich darf ja jetzt nichts sagen.
Ja, nee, du darfst nichts sagen.
Genau. Nee, die Musik passt auf jeden Fall sehr gut zu dem Buch.
Ja, und wir wollen ja nicht drüber sprechen. Wir haben ja in Vorbereitung auf dieses Buch angesprochen, dass wir mal darüber reden könnten, wie dieses Buch, also wie Buch und Film aufgebaut sind oder zusammenpassen, ja. Da wollen wir aber eine eigene Folge dazu machen, also quasi welche Bücher verfilmt wurden. Also ich habe da eine ganz eigene Meinung dazu. Aber uns würde natürlich interessieren, und Antje, eigentlich ist das, Publikumsfragen sind dein Ding.
Ja, aber du hast es dir diesmal ausgedacht, also.
Bist du fies. Genau.
Nein, die ist gut, die Frage, die ist super, die Frage. Beantwortet diese Frage, bitte schickt uns ganz viele Kommentare.
Ja, genau. Die Publikumsfrage ist dieses Mal, welche Bücher kennt ihr, die zu Filmen wurden, und was gefällt euch besser, das Buch oder der Film? Schreibt uns gerne an bücherstaplerinnen@gmail.com oder über die Social Media Kanäle von Antje und mir, oder ich denke, wir werden in Spotify diese Frage auch als Frage stellen, dann könnt ihr das direkt dort beantworten. Das wäre doch richtig klasse, weil wir wollen ein bisschen Ideen sammeln, welche Bücher zu Filmen wurden und was wir da so ein bisschen besprechen. Ich bin da Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich das Buch gelesen habe, war der Film scheiße.
Was immer so. Ich bin jetzt gespannt, wie es bei diesem Buch sein wird. Ich weiß gar nicht, ob ich... Also die Musik, finde ich, die passt jetzt echt gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Film ist, den ich mir gut zusammen mit meinem Mann angucken kann. Also du willst es dir ja auch mit deinem Mann zusammen angucken.
Ja.
Ja, ich bin ganz gespannt, weil ich fand jetzt diese Erzählerstimme, hörte sich ganz gut an, aber sie hörte sich nicht so an wie die Stimme, die ich Pietro gegeben habe.
Ja, okay, ja genau.
Aber wie gesagt, die Musik passt super gut zu diesem Film. Da bin ich jetzt, ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand nicht jeden Film, der verfilmt wurde, schlecht.
Mhm.
Manche fand ich auch echt gut. Also Herr der Ringe ist für mich super.
Mhm.
Also
hätte ich sonst nie gelesen, muss ich ehrlich sagen. Da kenne ich nur die Filme.
Ja, ich habe, glaube ich, Herr der Ringe habe ich mit 12 gelesen. Wahrscheinlich musst du das auch mit 12 lesen, weil du da noch irgendwie denkst, bei dem ersten Band, oh, ich muss jetzt jedes Detail, muss ich genau wissen. Ansonsten, liebe Tolkien-Fans, ich stehe auch voll auf Tolkien. Aber ich finde diesen ersten Band ein bisschen, hätte auch ein bisschen gekürzt sein können. Aber ich weiß ja, also ne, er wollte das ja auch alles so ganz genau beschreiben. Und deshalb fand ich diese Verfilmung einfach total geglückt. Also Band 2 und Band 3 fand ich, da hat es sich gelohnt, Band 1 zu überstehen. Es ging mir auch bei, driften wir gerade mal so ein bisschen ab, hier die Geschichte der großen Schwerter von Ted Williams. Das ist ja auch so ein Fantasy-Epos. Da muss man auch erstmal die ersten 200 Seiten lesen, um dann zu sagen, ach, wow, spannend, cool, jetzt will ich einfach weiterlesen.
Mhm.
Also ist ja auch bei Büchern manchmal schon so. Und manche Verfilmungen, die sind schon echt schlecht. Das stimmt, da hast du schon recht. Ja, da würde mich auch mal echt die Meinung interessieren.
Ja. Wirst du denn in die Berge fahren nach der Lektüre? Also dorthin, wo es spielt? Hast du Lust, dorthin zu pilgern?
Würde ich total gerne. Also ich finde die Berge auch total schön. Meine ideale Landschaft ist ja im Grunde genommen sowas, wo man von den Bergen dann relativ nah am Meer dran ist. Also deshalb finde ich die Pyrenäen ja so wunderbar. Mhm. Da ist es ja meist nicht ganz so weit weg. Aber ich finde dieses, ja, also als die Eltern da halt schwärmen bei den drei Zinnen, da in der Nähe bin ich auch schon gewandert, da geht bei mir im Kopf gleich der Film los. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also ich bin mit den beiden, mit Vater und Sohn auf dem Gletscher, weil ich halt 2023 auch schon auf dem Gletscher war, in echter. Und von dem her bin ich da dabei und leide da total mit, als er die Höhenkrankheit bekommt.
Mhm.
Also ähnliche Erfahrungen habe ich ja auch gemacht. Also ich hatte ja, mir war auch schlecht und ich konnte nicht gut schlafen und ich hatte auch Atemnot und so weiter. Also das sind alles so Anzeichen gewesen für die Höhenkrankheit. Ich habe zum Glück nicht angefangen zu halluzinieren, aber es also über 3000 Metern schlafen mag mein Körper nicht. Und ich hatte Kopfschmerzen und mir war übel. Aber dann musste ich am Morgen um 5 Uhr, das ist ja eh nicht meine Zeit, was essen. Und dann sind wir los und das war, und dann sind wir aber schon, waren wir schon am Abstieg. Also ich habe mit ihm gelitten, als er dies, und dann als er musste sich ja auch noch übergeben. Also ich habe das richtig, ich war auf dem Gletscher, ich war richtig dabei. Also es ist wirklich auch wie Paolo Cunetti schreibt oder wie es übersetzt wurde, sensationell. Du bist einfach mittendrin, statt nur dabei. Auch wie sie jetzt, ja. Ja, ich will nicht mehr verraten inhaltlich.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich finde dieses, ich bin ja nicht so ganz höhentauglich, ne? Und das ist auch nicht zuverlässig, dass ich sagen kann, dass es immer so ist. Manchmal funktioniert's. Deswegen muss ich jetzt nicht ganz so hoch hinaus. Ja, die Einteilung des Vaters, ne?
Mhm.
Aber ich finde es schon toll, also die Berge und einfach diese Aussicht,
ja,
dass man im Grunde genommen so diese Enge des Tals, das ist es ja oft, und dann bist du dann oben auf dem Berg und hast dann die Weite.
Hm.
Ja, und also so Italien, ich meine, ist ja auch mit dem Essen ganz nett. Also
allerdings, ja.
Von daher passt das ja.
Also wirklich, und auch das, ne, auch das mit diesem Essen oder auch was man halt so diese Erlebnisse, die man so hatte oder gemacht hat, wenn man im Italienurlaub ist, diese Erinnerungen kommen ja hoch, wenn du dieses Buch liest, ja. Also wir waren zum Beispiel mal am Gardasee in so einem Agriturismo und da gab's am Abend halt für alle das gleiche Essen. Also außer du hast halt irgendwie, keine Ahnung, hast halt gesagt, du magst kein Fleisch oder magst was Vegetarisches oder hast eine Allergie gegen irgendwas oder kannst irgendwas nicht essen. Aber ansonsten gab es für alle dasselbe Essen. Und dann wurde da abends geklingelt und dann ging es zu Tisch, ne? Und das ist so, das war auch ein ganz einfaches Gebäude, ganz einfaches Haus mit ein paar Zimmern. Und so Sachen fließen da dann rein, wenn du dieses Buch liest. Also die Atmosphäre stimmt auch einfach. Und ich sehe auch dieses Dorf, sehe ich auch vor mir, wie das aussieht, ne? Weil jeder ist schon mal durch so ein italienisches Dorf gekommen irgendwie. Und ja, man hat da so seine Vorstellung und irgendwie erlebt man es dann auch.
Ja, genau. Ich meine, das Dorf ist ja eins von diesen Dörfern, die nicht mehr so ganz bewohnt sind.
Mhm.
Also das gibt's ja auch in Spanien zum Beispiel, in den Pyrenäen. Da bin ich ja auch mal gewandert. Deswegen, also daran hat mich das so ein bisschen erinnert, an diese ja fast verlassenen Dörfer.
Mhm.
Und aber gleichzeitig auch so ein bisschen so das, wonach wir uns vielleicht so ein bisschen sehnen, dieses, dass die Zeit langsamer läuft.
Ja. Definitiv.
Oder geht. Die läuft ja nicht da, die geht, die Zeit.
Ja. Ja.
Das ist ja dann sprachlich jetzt auch schon mal, ne, ein Unterschied.
Ja.
Also das fand ich auch ganz, ganz, ganz faszinierend. Also ich meine, ja, das ist ja alles noch sehr, was heißt ursprünglich, aber es ist eben so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, aus so rausgefallen, was da teilweise beschrieben wird. Und nichtsdestotrotz sind die Probleme da, die überall da sind. Ja, ich finde das Buch wirklich, wirklich, wirklich gut. Also
das freut mich, dass ich ein Buch ausgewählt habe, das du auch gut findest. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir mal auf ein Buch stoßen, was uns beiden gar nicht gefällt, was wir dann machen. Bisher haben wir eigentlich immer, gut, nee, wir haben
eins
abgebrochen, aber dass wir es jetzt zum Beispiel auch zu Ende gelesen haben und dann Verriss drüber gesprochen haben, haben wir auch noch nicht gemacht, ne?
Nö. Ja, Mittelengland, da waren wir ja. Also wir haben es, also es war ja nicht so, dass wir es abgebrochen haben.
Ja.
Genau. Ja,
ja gut, aber
ich bin ja eh nicht so die Freundin von so einem kompletten Verriss. Das finde ich dann manchmal, also da muss es schon echt. Ja,
ich wollte es jetzt gar nicht so zum Thema machen. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass ich froh bin, dass es uns beiden gut gefallen hat. Bisher,
ja, das finde ich auch. Ja, ich hätte jetzt übrigens auch noch, ne, also noch was zu dem Buch passt. Noch ein anderes Buch, was dazu passt.
Mhm.
Es gibt nämlich von, den Namen bespreche ich bestimmt wieder falsch aus, Jarka Kubsova, Bergland.
Oh ja,
Hast du das auch gelesen?
Nee, noch nicht, aber ich habe es auf meinem Stapel.
das ist also auch wirklich nochmal total klasse, weil das im Grunde genommen, also es erzählt so ein bisschen die Geschichte von mehreren Generationen und spielt eben in Südtirol und erzählt halt so ein bisschen, dieses einfach, also ich finde, es macht jetzt einfach nochmal bewusst, diese Bauern, die da ihre Ferienwohnung auf ihrem Bauernhof haben, die machen das halt, weil die Landwirtschaft nicht mehr genug abwirft, ne?
Mhm.
Und schreibt dann so ein bisschen, im Grunde genommen, da, dann werde ich so bewertet, aber da muss ich ja jetzt WLAN, da muss ich dieses und da muss ich das haben und da muss ich jenes und dann am besten auch noch überall Blümchen und also, ne, muss, und dann noch den perfekten Bauerngarten dazu, weil das dann halt alles so schön ist, dann noch ein paar Tiere, mit denen die Kinder, die kommen, auch ein bisschen kuscheln können. während ja, die Kuhkinder halt darauf warten, dass sie nach 14 Tagen abgeholt werden. Wohin, wissen wir alle. Und ja, also so ein bisschen einfach vielleicht nochmal macht es so ein bisschen deutlich, dass wir alle vielleicht nicht so ganz erwarten sollten, dass da alles jetzt zu 100% ist, wie aus unserer Umgebung, sondern dass wir auch da das so ein bisschen wertschätzen. Und erzählt halt nochmal so die Geschichte von diesem einen Hof über mehrere Generationen, der halt auch sehr hoch gelegen ist und den dann die Großmutter des jetzigen Bauern geführt hat. Und das ist, die Geschichte ist auch echt toll, ne? Also dieser Boden, der viel Arbeit gemacht hat, und dann kam ihr Sohn, der hat was ganz anderes dann in den 70er Jahren eben mit der Landwirtschaft gemacht, und jetzt der Sohn, der kehrt jetzt so ein bisschen so zur Biolandschaft zurück. Und ja, es erzählt eben auch einfach nochmal so diese Geschichte dieser Familie und die Geschichte von diesen Bauernfamilien, die da leben. Und das ist ganz toll geschrieben. Das kann ich jetzt einfach nur nochmal auch empfehlen. Also, dass wir jetzt, ne, wenn man jetzt beide Bücher von Paolo Cognetti gelesen hat, dann kann man dann mit Bergland gleich weitermachen.
Gleich weitermachen. Super.
Ja.
Schön.
Ja. Aber das war ja jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, was du vielleicht gerade noch so als Empfehlung hast.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich im Moment eben gerne, also ich habe mir so vorgenommen, als wir unsere 12.24 besprochen haben, dass ich mich ein bisschen intensiver mit der Autorin Lily Pratt dieses Jahr beschäftigen möchte. Und da habe ich jetzt auch, ich habe aufgeräumt in meinem Rupp und habe jedes Buch à la Marie Kondo zur Hand genommen und habe gesagt, fühle ich noch etwas? Und wenn ich nichts mehr gefühlt habe, ging es in einen Karton und der Karton ging zur Post. Also ich habe sie verkauft quasi an den Gebrauchtbücherhändler meines Vertrauens und habe eingekauft natürlich auch wieder, gebraucht allerdings, also so ein Tauschgeschäft, ne, weil wir hatten es ja neulich erst über Konsum, und habe mich eben mit ein paar interessanten Titeln von Lily Pratt eingedeckt und werde da hoffentlich nächstes Mal wieder mehr drüber erzählen können. Und ansonsten habe ich ein Buch, das ich auf dem Stapel jetzt mal ganz nach oben gelegt habe, einen Moment kurz. Aber halt nicht vorbereitet für diese Folge. Also, das ist von Volker Kitz, Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren, erschienen im Kiwi Verlag, weil ich halt auch immer wieder feststelle, dass ich mich immer schlechter konzentrieren kann.
Okay.
Und dann, da steht es dann auch, ne, warum können wir uns immer weniger konzentrieren? Wie lenkt man sich von den Ablenkungen ab? Was gewinnen wir, wenn wir zur Konzentration zurückfinden? Und witzigerweise beschäftigen uns ja auf unterschiedliche Art und Weise meistens dieselben Dinge, weil du hast nämlich neulich einen Post geteilt, ich weiß nicht mehr von wem, in deinen Instagram-Stories, dass man einfach mal den Flugmodus anmachen soll und dann einfach mal lesen sollte.
Mhm. Ah, das war vom ZDF, genau.
Ja, ich wusste es jetzt nicht mehr. Genau.
Ja, genau. Da stand nämlich, wie man wieder ein bisschen mehr ins Lesen kommt. Ja, das stimmt. Das mache ich ja auch bei der Arbeit. Also ich meine so, Klischee, Social Media Managerin ist ja 24/7 on, ne?
Mhm.
Nee, gar nicht. Ne? Also ich bin zwar viel im Netz unterwegs, aber um mich selber auch so ein bisschen dann rauszunehmen, mache ich dann auch in Konzentrationsphasen, passt, ne, den Flugmodus an.
Ja. Ja.
Tipptopp. Und bin dann auch nicht zu erreichen.
Ja. Jetzt ist mir noch ein Buch in die Hände gefallen. Hast du auch noch eins?
Ich habe sogar noch zwei Bücher, okay. Aber erzähl erstmal.
Also ich habe ja immer so ein bisschen auch Naja, so diese Beschäftigung mit dem, wie lese ich, was lese ich, wann lese ich, warum lese ich, also ne, so die W-Fragen, das treibt mich ja immer so ein bisschen um, vor allen Dingen, seit ich einen Bücherpodcast mit dir hoste und wir ja auch so unterschiedliche Leser sind. Also bei dir denke ich ja immer, wie macht sie das? Schläft sie überhaupt? Oder wie macht sie das? Wie liest du, ja? Und du liest ja auch, dadurch, dass du halt so regelmäßig liest, liest du natürlich schneller oder halt anders als ich, ne? So. Und jetzt habe ich auch per Zufall ein Buch entdeckt, das steht auch schon länger in meinem Regal. Schnelles Lesen, langsames Lesen. Das erinnert so ein bisschen an schnelles Denken, langsames Denken.
Das liegt hier auch.
Ja, das habe ich auch noch. Von Marianne Wolfe. Warum wir das Bücherlesen nicht verlernen dürfen. Und na, Titel und Untertitel hat mich eigentlich schon überzeugt. Und ja, auf dem Klappentext steht es im Grunde, dass die digitale Welt halt so schnell ist und so enorm vielfältig und dass Informationen jederzeit abrufbar sind und dass wir bemerkenswert rasch den Umgang damit gelernt haben. Aber wir zahlen einen Preis, wenn wir vor allem digital konsumieren. Die Lese- und Entwicklungsforscherin Marianne Wolfe zeigt, wie wichtig es ist, weiterhin von klein auf gedruckte Bücher, wie wichtig es ist von, meine Güte.
Von klein auf.
Ja, danke. Ja, ja, ich hab schon. Moment. Die Lese- und Entwicklungsforscherin Marianne Wolfe zeigt, wie wichtig es ist, weiterhin von klein auf gedruckte Bücher zu lesen, denn nur dabei entwickeln wir Empathie und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und zu analysieren. Das ist nämlich der Punkt. Und dann sind wir auch schon wieder bei der Konzentration. So schließt sich der Kreis. Und das sind so die zwei Bücher, die bei mir als nächstes dran sind. Nach meinem Mörderarchiv.
Ja, da bin ich gespannt. Also dieses mit dem Lesen, das möchte ich auch nochmal lesen. Das liegt nämlich hier auf meinem Sachbücherstapel. Ah, ich habe hier das habe ich übrigens auch einfach nur nach Titel und Klappentext gekauft. Ne? Mhm. Also ich habe den Titel gesehen. Ich glaube, ich hätte gar nicht mehr noch den Klappentext lesen müssen. Weil das hatte mich schon so angesprochen. manchmal kann einfach so ein Titel das einfach rausreißen. Ich habe jetzt was ganz anderes. Weißt ja, ich stehe voll auf Jasper Ford.
Mhm.
Und Jasper Ford hat nicht nur diese wunderbare Reihe mit der Literaturagentin geschrieben, sondern er hat auch Grau geschrieben, also auf Englisch Shades of Grey.
Also guck.
Das einzige Shades of Grey, das, wo ich sage würde, ja, das ist richtig cool. und er hat mal wieder so eine tolle Parallelwelt erfunden. Also es gibt so eine Welt, da gibt es nur so ein paar Leute, die nicht grau sehen. Also die Farben sehen können. Das ist was ganz Besonderes in dieser Parallelwelt. Und der Protagonist verliebt sich dann zufälligerweise noch in eine von diesen, die jetzt so der Bodensatz sozusagen der Gesellschaft da sind.
Ui.
Also er hat eine gute Rotsicht und verliebt sich aber in Jane. Und und dann hörte irgendwann dieses Buch auf. Und Jasper Ford hat einfach nicht weitergeschrieben. Ich glaube, es war 2011 und jetzt kommt endlich, beziehungsweise kam endlich die Fortsetzung. Mhm. Heißt Rot, auf Englisch Red Line Story. Was soll ich sagen? Lest es.
Okay. Super.
Also, ne, also die Leute, die halt so auf so ein bisschen durchgeknallte Geschichten, also wer Jasper Ford liest, mag durchgeknallte Geschichten, denke ich mir einfach mal was. Und es geht eben immer noch weiter mit dieser Farbpolitik, ne? Dass es schwierig ist, da zu sagen, hey, ich finde aber die, die jetzt nicht in meiner Schicht, in meiner Kaste, das gibt's ja alles immer noch.
Ja.
Ne? Es ist eben in einer Parallelwelt. Und es gibt natürlich auch noch eine Welt außerhalb dieser Begrenzung. Mhm. Und ja, da will ich jetzt aber auch gar nicht so viel verraten. Ich bin auf jeden Fall, ich habe diesem Buch sowas von entgegengefiebert, das kann man sich gar nicht.
Ja, doch, man hört das schon, deinen Enthusiasmus. Super.
Wer weiß. Und vielleicht erzähle ich da auch noch mal was zu.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit gehe ich euch dann noch so richtig auf die Nerven. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht so lange braucht, um diese Trilogie zu beenden. Also nicht, dass er wieder, wie viele Jahre waren das dann? 13 Jahre braucht.
Wahnsinn.
Bis zum nächsten Band.
Ja.
Aber wenn das beendet, ist natürlich total toll. Es gibt ja Autoren von Fantasy-Romanen, die drehen da zwar eine Serie und alles Mögliche, verpassen deren schlechtes Ende und schreiben aber diese Serie nicht zu Ende. Also die Bücherserie, die in meinen Augen, wo wir schon mal von schlechten Verfilmungen reden.
So schließt sich der Kreis auch wieder.
Da schließt sich der Kreis, genau. Und hier geht ja der Winter bald. Ne? Es wird ja bald Frühling. So, ihr wisst jetzt alle, von welchem Buch ich rede, von welcher Serie. Ja, davon könnte man auch, ne? Also Bücherserien, die nicht zu Ende geschrieben wurden.
Ja, können wir auch mal eine Folge machen, klar.
Ich letztens noch einen Post auf Instagram zugesehen und ja. Ja, schade, wenn es gerade so Sachen sind, wo man irgendwie denkt, das möchte ich jetzt am Stück lesen.
Ja. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen, also deswegen mit so Serienbüchern. Hatten wir nicht bei Jule, hat nicht Jule den Tipp gegeben, dass man, oder dass sie, hat sie nicht erzählt, dass sie eine Freundin hat, die immer erst die Bücher kauft, wenn alle Serien, wenn alle Romane zur Serie draußen sind?
Ja.
Genau. Also so würde ich das, glaube ich, auch machen, weil ich bin ja eigentlich gar kein Serienfan. Also es ist ganz, da habe ich also auch, ist weder bei den Büchern, also bei Büchern hatte ich das, glaube ich, noch nie, doch als Jugendliche mal. Aber auch schon gar nicht bei Filmen oder Serien im Fernsehen oder halt auf Netflix. Ne? Da frage ich mich immer, Leute, hätte diese Serie nicht einfach in einem 120-Minuten-Film besser erzählt werden können? Muss es wirklich sein, dass ich mir davon 10 Stück reinzwiebeln muss? Ja, also.
Natürlich. Naja. Also du hast also noch nicht Downton Abbey geguckt.
Nee.
Dein Lieblingsland.
Ja, also, das ist mir wurscht. Ich kann das nicht. Das ist. Ich quäle mich gerade durch Yellowstone und das auch nur wegen Kevin Costner.
Okay. ja, da machen wir jetzt keine Folge zu.
Nee.
Nein. Spannenderweise, wir hatten das ja schon mal. Also Valerie mag ja gerne etwas kürzere Podcasts. Ich höre mir ja auch ab und an mal Podcasts an, die 5 bis 8 Stunden dauern können. Und Überraschung, ich mag auch Serien, die viele, viele Staffeln haben.
Also, da sehe ich doch, also da kann man, uns kann man doch auch studieren, ja. Das ist ja witzig.
Ja. Genau. Also
wir sind Personas sozusagen.
Ja, wir sind wirklich Personas, genau. Also zwei Gegensätze. Also das ist Brooklyn Nine-Nine hast du dir wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Nee.
Was ist das?
Total witzige Serie. Also,
du, wir sind ja aber im Bücherpodcast, ne?
Ja, das stimmt. Aber du hast mit den Filmen angefangen.
Ja, stimmt. Aber es hat ja jetzt auch gerade gepasst, weil es natürlich zu 8 Berge auch einen Film gibt.
Ja, genau. Und wie sind wir denn? Ach genau, ich glaube, ich hatte mich über diese Serie mit dem Winter aufgeregt, über das Ende dieser Serie. Gut, aber wir haben das Ganze jetzt mit einer meiner Lieblingsserien nochmal kurz gerettet. Ja, Valerie, ich bin echt gespannt, wie die diese beiden Bücher gefallen, weil ich finde, das Thema zieht sich ja sehr gut durch mit der Konzentration.
Ja.
Und wir sind durch, oder?
Wir sind durch und wir geben eine klare Leseempfehlung für 8 Berge.
Ja.
Und Antje, wenn man dich finden möchte, wo findet man dich?
Mich findet man im Internet das-buchzuhause.de, LinkedIn, Instagram, Blue Sky, Threads, Mastodon. Ja, genau. Und wie sieht's bei dir aus, Valerie?
Mich findet man unter www.valerie-wagner.de und hauptsächlich bin ich auf Instagram und Threads aktiv und ich habe auch ein LinkedIn-Profil Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst, wenn ihr unseren Podcast teilt und anderen davon erzählt. Und natürlich, wenn ihr an der Frage teilnehmt, ich wiederhole die vielleicht nochmal zum Ende. Welche Bücher kennt ihr, die zu Filmen wurden und was gefällt euch besser, das Buch oder der Film? Schreibt uns gern an bücherstaplerinnen@gmail.com oder eben über die eben genannten Social-Media-Kanäle von Antje oder mir. Vielen Dank, wir freuen uns.
Ja, danke schön.
Und Antje, dir, kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ich bedanke mich auch, dass du wieder dabei warst, Valerie. Und ja,
bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis dann.
Ciao. Tschüss.